NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Hinrich Schmidt-Henkel. Seit Jahrzehnten übersetzt er die Romane und Theaterstücke namhafter Autorinnen und Autoren aus dem Norwegischen, Französischen und Italienischen ins Deutsche. Ohne seine Arbeit könnten die meisten von uns weder das Werk des Nobelpreisträgers Jon Fosse kennenlernen, noch würden die messerscharfen Dialoge von Jasmina Reza ihre Wirkung im Deutschen so gut entfalten. In dieser Woche beginnt die Leipziger Buchmesse. Gastland ist Norwegen. Da wird Hinrich Schmidt-Henkel natürlich ein gefragter Mann sein. Höchste Zeit für ein Gespräch mit ihm. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Traum im Frühling ist das Motto des norwegischen Auftritts in Leipzig. Ist Norwegen für Sie im Frühling ein Traum?
Ein Traum ist es für mich, im Frühling im Gebirge in Norwegen zu sein und nichts zu sehen als Schnee, Schnee und Schnee und nichts zu hören als die Langlaufskier und das Geräusch der Stöcke, das macht so und durch diese Landschaft zu gleiten. Das ist für mich eine der schönsten Daseinsformen, die es gibt.
Gibt es dafür ein Wort für dieses Geräusch, was Sie da gerade so wunderbar vorgemacht haben?
Swische, das ist norwegisch für zwisch, zwisch, zwisch.
Und wie würden Sie das ins Deutsche dann übertragen?
Das ist eine raffinierte Frage. Dem Problem habe ich mich noch nie gegenüber gesehen, zumal ich eben das Geräusch ja onomatopoetisch eigentlich erst erfunden habe. Und vielleicht habe ich auch das norwegische Wort zwische erst gerade erfunden. Das gibt es gar nicht, wer weiß. Schlimmstenfalls muss man umschreiben, das ist nie schön, das Geräusch der Skier und der Stöcke statt eines Verbs, das ist ein bisschen umständlich, das wäre übersetzerisch nicht die beste Lösung. Was machen wir denn da? Vielleicht würde ich einfach sagen, das Swish, Swish der Skier.
Inwieweit darf man denn erfinden?
Man muss erfinden, wo es Dinge gibt, die es im Deutschen nicht gibt.
Auch richtig Worte erfinden?
Ja, natürlich. Man kann im Deutschen ja auch Worte prägen. Also wir haben blitzschnell als deutsches Wort. Es gibt bei Tarjei Vesaas, bei mir in einer Übersetzung, gibt es das Wort blitzkurz. Das ist auch ein deutsches Wort, das es nur bis dahin nicht gegeben hat. Aber Wortzusammensetzungen schaffen, Wortarten ändern. Wenn ich ein Verb nicht weiß oder es gibt ein Verb nicht, wie zum Beispiel für swische, falls es dieses Verb auf Norwegisch gibt, dass ich dann daraus nicht ein Zwischen mache, das klingt ein bisschen dusselig auf Deutsch und zu sehr nach zwischen, sondern ich daraus dann die Wortart wechsle und mache ein Substantiv daraus und sage, das Swish, Swish, der Skier, das sind vollkommen legitime und eigentlich handwerklich absolut klassische Verfahrensweisen beim Literaturübersetzen.
Wenn Sie jetzt nach Leipzig fahren, haben Sie auch ein Buch von Tarjei Vesaas im Gepäck, Frühlingsnacht, ist jetzt gerade erschienen. Wobei, auf Deutsch gerade erschienen, so muss man es korrekt sagen. Im Norwegischen liegt es schon länger vor, ich glaube so rund 70 Jahre. Darüber werden wir sicher auch noch ein bisschen sprechen in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Sie sind auch leidenschaftlicher Sänger und Musikhörer. Entsprechend die Wünsche auch für diese Sendung. Wir wollen anfangen mit der Courante aus der ersten Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach mit Mischa Majski. Was verbinden Sie damit?
Sehr, sehr viel. Für mich gehören die Cellomusiken, die Cellosuiten von Bach. Für mich nenne ich das spontan Ewigkeitsmusik, weil das ist, als wäre es immer schon da gewesen und wird immer da sein. Und das ist auch fast, als wäre es immer dabei. Also wenn ich will, höre ich die sofort vom inneren Ohr. Ich habe die wahnsinnig oft gehört. Ich habe mich sehr viel mit denen beschäftigt. Ich habe auch wahnsinnig viel rumgehört, welche Interpretationen mir am besten gefallen. Ich habe die erste Aufnahme von Mischa Majski 1993 geerbt, nach dem frühen Tod meines Bruders. Wusste gar nicht bis dahin, dass der auch solche Musik hört. Und das gibt also sehr, sehr viele Verbindungen. Ich habe das sehr viel bei Strandspaziergängen gehört, bei der Arbeit sehr viel. Ich erinnere mich an einen Hotelbalkon auf Teneriffa mit Blick über den Ozean nach La Palma, wo ich viele Male war und eigentlich eher hinfahre als nach Teneriffa. Und ich saß auf diesem Balkon und habe übersetzt und dabei rauf und runter diese mit dem Walkman damals, mit dem Discman damals noch, diese Cellosuiten gehört. Ich liebe die einfach und kenne jeden Ton davon. Außerdem gibt es noch eine Verbindung zu Jon Fosse. Aber vielleicht reden wir über die nach der Musik.
Ja.
Musik
Kultur à la carte mit dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Und hier haben wir auf seinen Wunsch Mischa Maisky gehört. Und Sie haben es ja gerade schon angeteasert, Herr Schmidt-Henkel. Diese Musik hat viel mit Ihnen zu tun, aber auch viel mit Jon Fosse, dem norwegischen Literaturnobelpreisträger, den Sie schon lange übersetzen. Was
ja,
denn?
Man denkt ja, diese Cellosuiten sind einstimmig. Und das stimmt natürlich, weil er bis auf Doppelgriffe und sowas ja immer eine einstimmige Melodie produziert. Aber die sind auch bezeichnet worden als lineare Polyphonie. Das heißt, nicht wie bei einer Fuge, dass drei Stimmen gleichzeitig erklingen. Die Stimmen erklingen hintereinander, aber eigentlich fügen sie sich zu einem polyphonen Klang. Dieselbe Melodie, diese ähnliche Verarbeitung beieinander. Dann nicht übereinander, sondern beieinander. Und Jon Fosses Stil ist ja unter anderem sehr stark durch die vielen Wiederholungen gekennzeichnet. Und das ist für mich die Parallele zu dieser Kompositionsform. Das ist auch lineare Polyphonie. Sie können beim Schreiben nicht zwei Stimmen übereinander legen. Gut, mit typografischen Experimenten ginge das wahrscheinlich. Aber die betreibt Fosse nicht. Er hat auch ähnliche Verarbeitung desselben Textes hintereinander. Merke ich auch jetzt gerade wieder. Ich übersetze eine frühe Erzählung von ihm für einen Band mit Kurzprosa. Und da kommt in einer Szene derselbe Satz, kommt halt immer wieder. Und das rhythmisiert die Musik der Seite, die Musik der Literatur, den Gestus, strukturiert und rhythmisiert das auch, diese Wiederholungen. Das liegt hintereinander, aber es wirkt insgesamt, indem es, wenn man so will, den Textkörper und den inneren Klang, den der Text in uns erzeugt beim Lesen, eine Struktur gibt, die für mich eben auch lineare Polyphonie ist.
Wie haben Sie Fosse für sich entdeckt?
Es gibt in Oslo eine ganz fabelhafte Institution, die heißt Norla. Das ist auf gut Norwegisch die Abkürzung für Norwegian Literature Abroad. Früher hieß es noch Norsk Litteratur i utlandet, nämlich norwegische Literatur im Ausland. Das ist eine Institution, die Literaturexport fördert mit allen möglichen Förderinstrumenten. Das Wichtigste ist, dass es ausländischen Verlagen Fördersummen gibt, um Übersetzungen zu finanzieren. Und ich war zu einem der Seminare eingeladen, die die in regelmäßigen Abständen veranstalten, am Anfang der 90er Jahre. Das war für Leute, die ins Deutsche übersetzen. Und da gab es in der Kaffeepause sozusagen einen Grabbeltisch, wo alles Mögliche lag, das die interessant fanden, das aber noch nicht ins Deutsche übersetzt war. Da lagen zwei Erzählungen von Jon Fosse. Ich habe diesen schmalen Band genommen, habe gedacht, ach schön, ein Buch, das nicht dick ist, das interessiert mich schon mal. Und ja, und dann habe ich das gelesen und war vollkommen perplex über diesen Stil mit diesen vielen Wiederholungen und über die man sich auch wahnsinnig leicht lustig machen kann. Also sie können Vosses Wiederholungsstil super leicht persiflieren. Sie können ihn nur nicht so ab, sondern dass er die Tiefe erreicht über Fosse. Das kann nur Fosse. Kurzum, ich habe das damals weggelegt, habe gedacht, ja, kurios. Und war dann ein paar Jahre später auf Reisen in Norwegen. Ich war in Bergen, bin wie überall in der Welt zum Theater gegangen, um zu schauen, was gespielt wird. Und siehe da, da hatte dieser Fosse offensichtlich angefangen, für Theater zu schreiben. Und da habe ich sofort zu dem Freund, mit dem ich damals reiste, habe ich gesagt, das interessiert mich, wie der fürs Theater schreibt. Hab dann, damals war das noch so, dass man dann Telefonnummern und Adressen und Faxnummern bekam. Hab dem dann geschrieben und der hat mir zwei dieser Stücke zugeschickt, die er da schon geschrieben hatte. Und ich war sofort absolut davon überzeugt, dass das genuines Theaterfutter ist, dass es auf die Bühne muss, dass es auf die Bühne kann. Hab vom norwegischen Dramatikerverband ein Stipendium bekommen, um zwei von den Stücken zu übersetzen und anzubieten. Und der Rowald Theaterverlag hat sofort zugeschlagen.
Jetzt sind wir viele Jahre weiter. Jon Fosse hat den Literaturnobelpreis bekommen. Das ist ja möglicherweise auch etwas, was die Aufmerksamkeit noch weiter auch auf norwegische Literatur richtet. Wie hat sich Ihr Verhältnis jetzt zu dem Autor verändert? Also gerade wenn man jemanden über so viele Jahre auch begleitet, ich weiß nicht, wie sehr Sie auch im Austausch stehen. Also würden Sie sagen, wir sind eigentlich befreundet?
Das ist ein großes Wort. Ich kann sagen, dass wir einen sehr freundschaftlichen Umgang miteinander haben, sehr vertraut. Wir kennen einander einfach sehr gut. Nicht nur durch die intime Kenntnis der Texte, die das Übersetzen mit sich bringt und viele Fragen, vor allem am Anfang dieser, man darf sagen, literarischen Lebensbeziehung, die jetzt ja über 30 Jahre schon oder gegen 30 Jahre geht. Wir haben sehr viele Lesungen miteinander gehabt. Er hat sich da von mir immer sehr geschützt gefühlt, weil er eigentlich ausgesprochen ungern in der Öffentlichkeit auftritt und mittlerweile auch so gut wie gar keine Lesungen mehr macht.
In Leipzig wird er ja auch nicht sein.
So ist es. Hat ein ganz entzückendes Grußwort geschrieben für den Anlass, bei dem er sonst dabei gewesen wäre. Das habe ich letzte Woche übersetzt. Ja, wir hatten aber viele Lesungen miteinander, waren auf Lesereisen durch Deutschland und Österreich und auch in der Schweiz, haben etliche Premieren zusammen gesehen. Und das Verhältnis ist so, dass ich weiß, wie sehr ihn etwas wie der Nobelpreis erschreckt und natürlich auch wahnsinnig freut. An dem Tag, als das rauskam, habe ich überhaupt keinen Kontakt zu ihm aufgenommen, weil mir klar war, dass jetzt die Welt über ihn herfällt. Ich habe ihm am Tag danach eine SMS geschrieben und habe gesagt, na alter Jon, jetzt ist es doch passiert. Ich kondoliere und gratuliere.
Sie sind ja jetzt der Erste, der ausgezeichnet worden ist mit dem Jon Fosse Übersetzerpreis. Ja. Was bedeutet Ihnen das?
Ich muss Ihnen gestehen, ich habe fast keine Worte zu sagen, was das für mich bedeutet, weil das so groß ist. Das ist wirklich unglaublich. Also erstmal ist es eine einzigartige Sache, dass ein Staat mit einem Literaturnobelpreisträger sich so etwas ausdenkt. Mir ist das aus keinem anderen Land bekannt. Das ist schon mal eine unglaubliche Sache. Und jetzt diesen Preis zu bekommen und auch noch als Erster. Nee, ich habe wirklich keine Worte. Das kann man sich vorstellen, dass das was ganz Großes. Ich stehe auch ausgesprochen demütig gegenüber, habe fast ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen weltweiten Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, oh Gott, ich habe das jetzt gekriegt und von euch keiner, oh weh. Und bin nur froh, dass das jährlich vergeben wird. Das wird also in ein paar Jahren, werde ich da in einer wunderbaren Gesellschaft sein. Das wird in Norwegen ein großer Festakt sein. Das Königshaus hat die Schirmherrschaft übernommen. Es wird im Schloss im Beisein von Kronprinzessin Mette-Marit überreicht. Es gibt ein Abendessen hinterher. Und ich weiß auch, dass ich in meiner Dankesrede, die ich da halten darf, 5 Minuten, keine Sekunde länger, auch die Kronprinzessin kriegt nicht mehr Redezeit, deswegen darf ich das nicht überschreiten, dass ich da auch nur werde sagen können, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was es wirklich für mich bedeutet.
Thank you.
Die Académie Vocale du Suisse Romande mit dem Sanctus aus der Messe für zwei Chöre a cappella von Franck Martin unter der Leitung von Renaud Bouvier. Auch das ein Wunsch von Hinrich Schmidt-Henkel. Und Herr Schmidt-Henkel, Sie haben fast so ein bisschen mitdirigiert jetzt. Ich gehe davon aus, Sie haben das mindestens schon einmal gesungen auch. Oder?
Oh, ich habe das auf zwei Konzertreisen des Deutsch-Deutschen Kammerchors unter Hannelotte Pardal gesungen. Also das sind dann schon mal 12 Konzerte. Dann habe ich es mit Tobias Löbner und den Hallenser Madrigalisten gesungen. Dann habe ich es bei Tobias Löbners Examenskonzerten gesungen. Also haben wir so ungefähr 15 Mal auf der Bühne gesungen, ja. Und das heißt natürlich entsprechend öfter geprobt.
Und Sie haben gerade gesagt, das ist das schönste A cappella-Werk, ja, was Sie kennen.
Ja.
Was ist denn Singen für Sie? Also gerade vielleicht auch so im Kontrast zum Übersetzen.
Singen ist eine absolute Notwendigkeit und ein Glückszustand. Ich habe mit 7 Jahren angefangen zu singen im Kinderchor des SFB. Das klingt viel toller, als das damals war. Und dann Schulchor und Oratorienchöre, aber besonders sehr gerne Kammerchöre. Weil das Kammerchorsingen so mit 30 Leuten oder auch in kleineren Ensembles, das ist für mich so das spannendste Chorsingen, wo man wirklich miteinander artikuliert und miteinander atmet und auf eine bestimmte Weise zusammenschmilzt. Chorsingen, das heißt Sachen machen, die ich allein nicht könnte und Teil von etwas unbegreiflich Großem werden. Unsere Körper werden zu einem Klangkörper, aber jeder unserer Körper beim Singen ist auch ein klingender Körper und nicht nur mit den eigenen Resonanzen und Frequenzen, sondern das fügt sich zusammen.
Übersetzen hat ja letztendlich auch ganz viel mit Stimme zu tun.
Absolut.
Weil Sie ja die Stimme des Autors, der Autorin treffen müssen, mit ihr schwingen,
ja,
müssen,
ja,
und trotzdem ja auch was Eigenes machen. Wie beschreiben Sie das für sich?
Stimme finde ich ein wunderschönes Wort für in diesem Prozess. Die eigene Stimme. Ich glaube, wer beim Übersetzen eine eigene Stimme hat, die und der übersetzt besser, weil diese eigene Stimme, die eigene Individualität, die damit hineinspielt, für den künstlerischen Prozess sehr viel bedeutet. Das Übersetzen, das Literaturübersetzen, nur von dem reden wir ja, ist eine darstellende Kunst. Ich verkörpere etwas. Es sind sprachliche Rollen, in die ich schlüpfe, beziehungsweise die ich auch erst kreieren muss. Ich muss ja für jeden Autorenstil einen eigenen deutschen Stil finden, da es ihn noch nicht gab auf Deutsch bislang. Und auch wenn ich denselben Autor wie Jon Fosse oder andere Autoren, also ich begreife mich eher als Übersetzer von Autoren, denn als Übersetzer von einzelnen Büchern. Autorinnen und Autoren entwickeln sich ja auch im Laufe ihres Lebens. Ebenso muss ich mich mitentwickeln, wenn ich sie übersetze. Aber anders als Sie habe ich vielen Autorinnen und deren Stilen zu folgen. Das ist eine unglaubliche, ein Reichtum, das ist eine große Herausforderung natürlich. Aber diesen Vorzug genießt keine Autorin, die bleibt immer bei sich selbst. Die kann immer nur so schreiben, wie sie schreibt. Ich muss so schreiben, wie viele verschiedene Leute schreiben, darf so schreiben, ja.
Aber das ist doch wirklich eine große Herausforderung. Sie haben ja gerade schon sehr eindrücklich beschrieben, wie Jon Fosse, ja, schreibt und wie Sie da versuchen, den Ton und den Rhythmus zu finden. Sie sind jetzt auf der Leipziger Buchmesse auch mit Lars Mitting und seiner Schwesternglocken-Trilogie. Das ist ja ein ganz anderer Stil.
Ja, total.
Also kommt so, ich sag mal so, aus einem wirklich tiefen, dunklen norwegischen Tal, im Gudbrandstal, Peer,
ja,
Gynt.
Ja.
Und hat ja fast eher so einen barocken Stil.
Mhm. Das ist ein klassischer, breiter, epischer Erzählstil, zum Teil auch mit dialektalen Einsprengseln. Lars Mitting hat selber seine Trilogie als Hörbuch eingelesen in seinem Dialekt, de la Molle. Und da gibt es dann bestimmte Möglichkeiten, wie man damit in der Übersetzung umgeht. Jedenfalls nicht einen präzisen regionalen Dialekt des Deutschen verwendet zum Beispiel. Ja, aber das ist doch wunderbar. Dann übersetze ich ein Fosse-Stück mit diesen vielen Wiederholungen und diesem schwingenden, meditativen, fast einschläfernden Rhythmus, könnte man auch sagen. Ich stelle mir immer vor, dass man den sehr gut mit halb geschlossenen Augen lesen können muss, den Fosse.
Und aber dann Sie entspannen sich nicht beim Übersetzen.
Ich schließe die Augen nicht halb beim Übersetzen. Nein, aber ich muss mich schon darin einschwingen. Also ich muss mein eigenes Temperament ablegen. Also bei Fosse muss ich erstmal irgendwie 5-mal tief durchatmen, viermal einatmen und sechsmal ausatmen, das 5 Minuten, um da in diese, also selber in die Ruhe zu kommen, so zu schreiben. Ich bin eigentlich selber viel zu, habe viel mehr Tempo in mir drin. Lars Mütting, dann kommt man da in so ein klassisches, realistisches Erzählen, das bei ihm geprägt ist durch fantastische Figuren, vor allem großartige Frauenfiguren. Er beschreibt einen Zeitraum eigentlich von 1880 bis in die 1960er Jahre hinein, mit Rückblicken aber bis ins 17. Jahrhundert. Und das ist auch eine Kulturgeschichte, eine Zivilisationsgeschichte, eine Technikgeschichte. Und den Fortschritt verkörpern bei ihm immer Frauen. Das sind die, die denken, da muss doch noch was mehr sein. So lasse ich mich nicht behandeln. Ich will mehr lernen, ich will mehr wissen. Die Männer sind mit so wenig zufrieden. Das,
ja. Sehr passend heißt ja auch der letzte Band Astrids Vermächtnis.
Astrids Vermächtnis, ganz genau. Der Name Astrid zieht sich da auch durch verschiedene Generationen. Das ist eine Besonderheit von Mütting. Eine andere ist, dass er unglaublich anschaulich schreibt. Es ist fast haptisch. Wenn Sie das lesen, glauben Sie fast, die Dinge und Oberflächen berühren zu können. Das liegt daran, dass er ein großartiger Handwerker ist. Ihm fehlt auch ein Zeigefingerglied. Das hat er sich abgesägt bei der Holzarbeit. Der liebt Material. Und es kommt ganz viel Material vor in seinen Büchern. Und auch das mag ich an seiner Schreibweise.
Was muss ein Autor, eine Autorin haben, dass Sie sagen, ja, ich möchte das übersetzen?
Das ist für mich ein Reflex, den ich nicht steuern kann, der für mich aber sehr, sehr spürbar ist. Ich lese eine kurze Passage des Originals und weiß, ob mich das triggert. Das muss nicht oder es braucht nicht am Inhalt zu liegen. Sagen wir, eine Geschichte wie des ersten Buchs von Edouard Louis, Das Ende von Eddie, dieses Aufwachsen eines jungen Schwulen in der Provinz unter sehr, sehr viel dramatischeren Umständen, als es bei mir der Fall war. Da spielt der Inhalt natürlich mit rein. Oder die fantastische, breite Landschafts- und Geschichtserzählung von Lars Mütting. Da ist der Inhalt natürlich auch sehr wichtig. Aber ich glaube, das ist bei mir vor allem etwas des Stils. Ich erinnere mich, als Annette Wassermann, Lektorin vom Wagenbach Verlag, mir erstmals ein Buch von Tanguyvielle in die Hand drückte, den ich seitdem für den Verlag übersetze. Und sagte, jetzt sag mir mal so ungefähr in den nächsten 2 Wochen Bescheid, ob du das machen würdest. Und ich gesagt, ja, habe ich gesagt, mache ich. Moment mal, habe das aufgeschlagen, habe die ersten 3 Seiten gelesen und habe gesagt, das mache ich.
Wir hören jetzt Musik mit Ihrem Mann,
ja.
Frank Heibert,
ja.
Auch Übersetzer. Sie übersetzen ja teilweise auch zusammen. Sie haben uns mitgebracht, Nothing You Can Do, The Best Thing on 4 Feet. Warum möchten Sie diesen Song mit uns teilen?
Na, erstmal wollte ich unbedingt etwas von Frank, weil der für mich das Universum des Jazz geöffnet hat. Wir waren erst ganz kurz miteinander zusammen, haben in Berlin in einer Zwischenwohnung von Freunden gelebt, weil wir noch keine eigene hatten. Ich war aus Hamburg gekommen und er hat abends für mich ohne Begleitung, nur mit der Stimmgabel bewaffnet, mir ein paar seiner Lieblings-Jazz-Songs vorgesungen. Und ich habe absolut angerührt und begeistert da gesessen und konnte es kaum glauben. Und das ist ein Song, den er selber geschrieben hat. Er beschreibt, wie ein junger Mann, dem noch sehr, sehr präsent ist, wie er in der Kleinstadt als junger Schwuler gemobbt worden ist und sich immer außen vor gefühlt hat und sich viel in seine Klassenkameraden verliebt hat und das Gefühl gehabt hat, ich kriege nie einen, wie der sich später mit einer sehr, sehr gewagten Aktion, sagen wir mal, behauptet oder rächt am Schicksal. Voilà.
You look like my worst enemy back from my high school class. As average Joe as one can be, just like an empty glass. I was the curious bird hooray who couldn't throw a bomb. If looks could kill, well he'd be dead together with them all. I guess I should admit it was my way to scream. And yet I never did the thing to get him. You don't just do that. When there's nothing you can do, you just don't do that. Less than nothing you can do. You don't just do that. When there's nothing you can do, you Don't do that, nothing you can do. I got no chance when I walk by to show you that I'm cool. Or was it me who didn't try? Who cares? Now you're the fool. I'm gonna make you pay for them now that I have you here. I've got a little stratagem, I'm gonna teach you fear. You think you know the score, there's more than you can see. I want you, and what's more, you're gonna want me. Of course you'll do that, if you know what's good for you. Oh yes, you'll do that, 'cause there's nothing you can do. Of course you'll do that, if you know what's good for you. You will do that, nothing you can do. For once in my life, I want to take without giving. For once in my life, I want to take without waiting. For once in my life, I don't care. It out, you'll blow your game, your plant, your love, your gem. You'll only get a show, you'll get a looking like a scam. You wouldn't want that, so that's not what you would do. For once in my life, for once in my life, you'd never do that when there's nothing you can do. For once in my life, for once in my life, I'm gonna do that. And there's nothing, 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 nothing you can, nothing you can, nothing you can do.
Frank Heilbert und Finkophon Unlimited mit Nothing You Can Do hier bei NDR Kultur à la carte. Frank Heilbert, Ihr Lebensmensch seit ganz vielen Jahren jetzt schon, Hinrich Schmidt-Henkel. Sie übersetzen zusammen aus dem Französischen. Er übersetzt sonst sehr viel aus dem Englischen.
Genau, vor allem amerikanische Autoren, Don DeLillo, Richard Ford.
Wie viele Sprachen decken Sie eigentlich gemeinsam so ab?
Also Arbeitssprachen sind gemeinsam Französisch und Italienisch, wobei wir beide eher wenig Italienisch machen. Norwegisch ist ganz meins und ganz seins ist Englisch. Es kommt aber auch vor, dass er aus dem Portugiesischen übersetzt und wenn es sein muss, auch aus dem Spanischen. Also wir können relativ weit in der Welt umherreisen, wobei wir sehr viel nach Südostasien reisen und das dort mit den Sprachenkenntnissen nicht so wahnsinnig weit her ist.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also sprechen Sie dann manchmal auch in verschiedenen Sprachen zu Hause, gerade wenn der eine oder andere gerade ganz tief versunken ist? Also gut, Sie werden ihn jetzt nicht Norwegisch ansprechen, aber in einer englischen Übersetzung oder Französisch?
Eigentlich nicht. Also wir haben eine ganze Menge an Versatzstücken sozusagen, kurze Fragen oder Bemerkungen. Das kommt mal auf Spanisch und mal auf Französisch und manchmal auch auf Norwegisch. Er versteht nach vielen Norwegen-Reisen auch mehr, als man denkt. Man muss aufpassen, was man sagt. Das kommt vor, auch dass wir uns mit einer der anderen Sprachen behelfen, wenn wir uns gerade ein Wort auf Deutsch nicht einfällt. Und ich fürchte immer, wenn ich mal alt und durcheinander bin, dass ich dann unverständlich werde, weil ich die Sprachen vielleicht nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Und dann die Menschen, die mich pflegen müssen, dann in irgendwelchen unbegreiflichen Idiomen anherrsche.
Welches ist denn Ihre wichtigste Sprache neben dem Deutschen?
Das kann ich nicht sagen. Immer die gerade gefragt ist oder die ich gerade übersetze oder in deren Land ich gerade bin.
Wie geht's denn, wenn Sie zusammen übersetzen? Also Sie haben ja zum Beispiel Jasmina Reza zusammen übersetzt. Ich kann mir jetzt vorstellen, unter anderem ja Ihr bekanntestes Stück, Der Gott des Gemetzels, dass es da richtig Spaß machen kann, wenn man es zu zweit macht, weil man sich dann möglicherweise auch die Stimmen so ein bisschen aufteilt.
Nein.
Falsche Idee.
Gar nicht so falsch. Also es gibt ja regelrecht mehrstimmige Romane, das kommt vor. Und da, wenn mehrere Leute es zusammen übersetzen, dann teilen sie sich auch die Figuren auf. Das haben wir hier nicht gemacht. Wir haben das in Blocks sozusagen aufgeteilt untereinander und haben jeder unsere Blöcke übersetzt, wenn auch nicht ganz fertig, sodass der andere auch noch genug übersetzerische Arbeit daran hat. Und der andere hat mehr gemacht als eine übliche Redaktion. Und dann verglichen und miteinander gesprochen und hin und her. Und es ist etwas, was eigentlich den Prozess sehr verlangsamt und den finanziellen Ertrag sehr schmälert, aber was unglaublich viel Spaß macht. Man lernt voneinander wahnsinnig viel.
Was müssen Sie wissen? Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie müssen wissen, wie es in der Küche riecht.
Ja.
In einer Küche in dem Land, aus dem Sie übersetzen. Ist das alles?
Nein, alles ist es nicht. Es ist natürlich ein Bild. Ein Bild, das eine bestimmte Vertrautheit beschreiben soll. Ich muss mich körperlich hineinversetzen können in die Orte, in die Szenerien. Das ist wieder der Begriff mit der darstellenden Kunst des Übersetzens. Woher kommen denn die Wörter? Natürlich aus dem Original und aus dem Wörterbuch. Aber das sind noch lange nicht die richtigen Wörter. Die richtigen Wörter kommen daher, dass ich weiß, wie es um die Figur, die gerade spricht, im Theater, bei Theaterübersetzungen ist es natürlich noch viel stärker so, dass ich weiß, wie es in dieser Figur gerade aussieht. Daher kommen die Wörter. Und noch, in welchem Rhythmus muss das Ganze geschehen, damit es ein Satz ist, den eine Schauspielerin oder ein Schauspieler gut in den Mund nehmen kann, beziehungsweise in der Prosa, damit der Satz einen vernünftigen Bogen schlägt und nicht einfach nur eine französische oder norwegische Syntax abbildet. Das ist dann nicht unbedingt ein richtiger deutscher Satz. Das muss man oftmals umstellen, damit das sinnhaft wird beim deutschen Lesen.
Hilft es, wenn die Autorinnen und Autoren etwa so alt sind wie Sie?
Nein.
Mir ist nein.
Das beantworte ich sofort, weil ich bin ein leidenschaftlicher Gegner der Meinung, man könne nur übersetzen, was einem selbst entspricht. Im Gegenteil. Also die Kunst ist wirklich wirksam, ob bildende Kunst, ob Ballett, Musik oder Literatur. Nur die Kunst ist wirklich wirksam, die mich mir selber fremd macht. Die mir eine Horizonterweiterung, eine Erfahrungszuwachs bringt. Und deswegen, also wir können alles lesen, also können wir sozusagen prototypisch auch alles übersetzen. Vielleicht wollen wir es nicht, weil bestimmte Dinge uns dann doch zu fremd sind. Das mag es auch geben. Aber wenn ich übersetzen sollte den Text einer Autorin, in der sie die Empfindung einer Gebärenden beschreibt, dann muss dieser Text nichts anderes leisten, als mir diese Empfindungen mitzuteilen. Und wenn sie sich mir mitteilen, dann kann ich sie auch in Sprache fassen.
Ging heute Morgen übers Feld. Aus den Liedern eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler, hier gesungen von Thomas Hampson, begleitet von den Wiener Philharmonikern unter Leonard Bernstein.
Ging heut Morgen übers Feld, da noch auf mein Gräsern hing, sprach zu mir der lustige Fink, ein Geld. Guten Morgen, ein Geld. Nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Zwingt, zwingt, schön und flink, wie mir doch die Welt gefällt. Auf der Trockenblum am Feld hat mir lustig guter Ding. Mit den Glückchen klingen.
Auch das ein Wunsch von Ihnen, Hinrich Schmid-Henkel. Ja. Was verbinden Sie damit?
Das ist natürlich erstmal furchtbar traurig, dieser fahrende Geselle, der so viel Glück um sich herum beobachtet und dann das auf sich selber zurückspiegelt und sagt, fängt nun wohl mein Glück auch an und nein, nein, nimmer, nimmer. Ich bin gar kein Unglücksprophet, aber ich liebe an Mahler sehr vieles. Einerseits die Gebrochenheit. Die Fröhlichkeit hat bei Mahler immer etwas, wo auch eine Trauer, ein Unheil, eine Katastrophe, eine Negierung da durchschimmert. Und die Katastrophe hat bei Mahler auch immer irgendwo noch ein großes Durterz. Und ich finde dieses Nebeneinander sehr faszinierend. Und für mich gehört Mahler auch zu den Komponisten, wo ich, wenn ich die Musik höre, immer das Gefühl habe, es kann gar nicht anders sein. Es ist genau so. Genau so muss es klingen.
Großes Glück liegt für Sie ja auf jeden Fall nicht nur in der Musik, sondern auch in der Übersetzung. Wann wussten Sie, dass Sie diese Gabe haben, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt am besten beschreibe, eine Stimme über eine andere zu legen, die diese dann auch wieder spiegelt oder ihr kongenial entspricht?
Naja, ich wäre gern Schauspieler geworden. Da war ich 17, 18, mein damaliger Freund war schon am Theater als Schauspieler. Ich habe mit ihm so viel mit den Theaterleuten zu tun gehabt, dass ich irgendwie dachte, nee, in dem Milieu überstehst du nicht. Das ist dir zu aufgeregt oder zu anstrengend oder sonst was. Ich habe schon als Jugendlicher, wenn ich was Französisches gelesen habe, das mir gut gefiel, unwillkürlich und wie aus einem natürlichen Impuls heraus versucht, denselben Satz, der mir besonders gefiel, auch auf Deutsch zu sagen. Für mich selbst. In meiner Schulzeit, ich habe 78 Abitur gemacht im Saarland, das war ein bisschen noch Neandertal. Ich war der letzte Jahrgang, der nicht Kurssystem war, sondern Klassensystem, Klassenverbandsunterricht und kein Kursunterricht bis zum Abitur. Mein Abitur hat noch im Französischen aus Thème und Version bestanden, also Übersetzung aus dem Französischen und Übersetzung ins Französische. Und das war für mich ein großes Vergnügen. Und im Studium später, Übersetzungsübungen wurden auch sehr viel gemacht, im Italienisch-Studium zum Beispiel. Und da war ich überall ein bisschen verhasst. Einerseits nicht, weil ich immer eine Lösung gefunden habe. Und andererseits auch verhasst, weil ich sagte, nee, nee, Leute, das ist es noch nicht.
Und so besserwisserisch so ein bisschen.
Ja, 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 natürlich. Übersetzer müssen auch professionelle Besserwisser sein. Insofern sind wir wie Dirigenten, die alle Stimmen in der Hand haben und wie Schauspieler, die sprachliche Rollen verkörpern und wie Lehrer, was dann meine Ausbildung war, ich bin ausgebildeter Gymnasiallehrer für Deutsch und Französisch, sind wir professionelle Besserwisser, das gehört dazu. Auf der Hälfte des Referendariats kam mir eines lauen Sommerabends in Norwegen zu Bewusstsein, dass das Übersetzen ja auch ein ehrbarer Beruf ist, was ich wusste. Meine Eltern waren sehr gut mit Eugen Helmi bekannt, einem in engen Kreisen sehr berühmten Übersetzer aus dem Französischen.
Raymond Queneau unter anderem.
Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud, sehr viele experimentelle Literatur der Nachkriegszeit ins Deutsche gebracht, auch den deutschen Literaturhorizont, auch im Theater und gerade im Hörspiel, sehr, sehr weit geöffnet für experimentelle Formen und Sprachspiel und sowas. Und da wurde mir das klar, das ist ja auch ein Beruf, und kümmere dich doch mal darum. Das habe ich dann ab dem Tag danach getan, indem ich in Oslo zu Verlagen gelaufen bin und gesagt habe, wie ist denn eure Zusammenarbeit mit deutschen Verlagen und was kaufen die so und was wird so übersetzt? Und dann ging ich auch zu Norla, das wurde mir empfohlen, zu dieser Literaturexportinstitution. Damals waren das 1,5 Personen, heute sind es 10. Allein daran sieht man sich, wie der norwegisch-deutsche Literaturaustausch in diesen über 30 Jahren intensiviert hat. Und die damalige Chefin hat mich mit offenen Armen begrüßt. Sie hätte mich auch schnöden können und sagen, ach du kleiner Hinrich da, du willst jetzt also Übersetzer werden mit deinem frisch angelernten Norwegisch. Und jetzt zeig erstmal, dass du was kannst. Nein, die hat mich sofort, ja, hier hast du Listen von Leuten, die aus dem Norwegischen ins Deutsche
übersetzen.
Vielleicht
war es gar nicht schlecht, dass sie in Norwegen nachgefragt haben und nicht in Frankreich, oder?
Ja, ich glaube, dass die Franzosen da etwas hoheitlicher reagiert hätten. Aber ich ging dann natürlich zu Eugen Helmlee und habe ihm also sanft errötend gestanden, dass ich das jetzt versuchen will. Und der hat mich angeguckt und gesagt, mach das, du kannst das.
Wir hören nochmal Bach.
Sehr schön.
Depot Suit Potentes aus dem Magnificat von Johann Sebastian Bach mit Kurt Equilutz und dem Concentus Musicus Wien unter Nikolaus Harnoncourt. Auch das ein Wunsch meines heutigen Gastes, Hinrich Schmidt-Henkel, hier bei NDR Kultur à la carte. Bach geht immer, könnte ich jetzt sagen. Nein, Sie haben gesagt, Bach
muss immer.
Muss immer.
Ja, Bach ist immer. Und ich mag das Magnificat, aus dem das ein Auszug ist, sehr gern, das Mariengebet, weil das so ein umstürzlerischer Text ist. Er hat mich, die Magd, erhöht und hier in dieser rasanten Tenorarie geht es um das, man muss ja sagen, Versprechen, denn also Gott hat es bis heute nicht getan und seine Kirche schon gar nicht, nämlich die Mächtigen zu stürzen und die Ohnmächtigen zu erhöhen. Das finde ich ein grandioses Versprechen dieses Mariengebets, das bis auf Weiteres noch uneingelöst ist.
Wir haben ja ganz viel jetzt schon über Stimme und den richtigen Ton gesprochen in dieser Stunde. Das liegt ja logischerweise auch auf der Hand. Viel ist in dem Kontext aber ja auch wie in vielen anderen von KI die Rede, von dem Können, aber auch den Risiken von ChatGPT oder DeepL. Wie blicken Sie auf dieses Thema? Sehen Sie da auch für sich als Literaturübersetzer eine Gefahr drohen?
Die sogenannte künstliche Intelligenz, die ja keine Intelligenz ist, sondern Kopiermaschinen, die kann eine Sache sehr gut, aber nur diese eine Sache, nämlich berechnen, was erwartbar ist. viele, viele Sätze lernen, übrigens die meisten illegal, also alle Literatur wird abgeschöpft als Lerninstrumente, ohne dass dafür Tantiemen gezahlt werden. Und diese Maschinen lernen, welches das nächste Wort ist, das erwartbar ist. Kunst tut idealtypischerweise das Nicht-Erwartete und das Nicht-Erwartbare. Und deswegen wird es viel Kunst und viel Literatur geben, die nicht von Maschinen kopiert oder ausgedacht werden können wird. Das Interessante ist, dass selbst Literatur, die so geschrieben ist, dass man das schon durch so eine Maschine durchschicken kann, es hinterher noch braucht, von einem Menschen bearbeitet zu werden, damit es kein automatenkalter Text wird. Und diese Nachbearbeitung ist nicht weniger aufwendig, als es selbst zu übersetzen. Denn du bearbeitest dort einen Text, der keine Seele hat, der nicht mit Assoziationen, mit Erinnerungen, mit Hoffnungen und Sehnsüchten spricht, die in menschlichem Text immer mit drin sind. Und es ist wirtschaftlich für uns, die wir sowieso wirtschaftlich scheiße gestellt sind, auch etwas, was zur Resignation geradezu einlädt, wenn Verlage mittlerweile ganze Bücher davon übersetzen und hinterher dann nur noch redigieren lassen, wogegen sich glücklicherweise bereits schon internationale Agenturen wehren und in die Lizenzverträge reinschreiben, dass sie verlangen, dass es von einem menschlichen übersetzenden Wesen übersetzt wird. Aber das gibt es und das wird es auch wahrscheinlich immer mehr geben. Das macht unsere Lage zusätzlich schwierig, die bereits sowieso schon dadurch gekennzeichnet ist, dass die Seitenhonorare vollkommen unzureichend sind und seit vielen Jahren nicht steigen, sondern nominell sinken und dann noch mit Inflation behaftet. Wir arbeiten für ein Viertel günstiger. Auch ich persönlich, kriege dieselben Honorare, wie ich sie bekommen habe in den Verträgen, die ich 2017, 2018 unterschrieben habe. Und Sie können sich ausrechnen, wie viel das seither an Wert verloren hat.
Trotzdem ist mein Eindruck, dass der Wert der Übersetzung an sich durchaus auch mehr ins Bewusstsein getreten ist. Also wir nennen Übersetzerinnen und Übersetzer eigentlich deutlich häufiger als früher. Nicht nur Sie, sondern ja auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sind unterwegs mit den Menschen, deren Werke Sie übersetzt haben. Sie werden ja jetzt auch auf der Buchmesse in vielen Veranstaltungen präsent sein. Und trotzdem verhält sich das so?
Ja, das Ideelle an unserer Arbeit wird gerne gewürdigt. Der wirtschaftliche Beitrag, den wir leisten zur Kulturwirtschaft und zur Verlagswirtschaft, der wird nicht gewürdigt. Ich sage, wenn ich etwas Galliges sagen will, das ich ja natürlich überhaupt nicht sagen will, denn alle, die das hören und auch Sie, würdigen das Ideelle auf die schönste Weise, da bin ich mir vollkommen sicher. Aber wenn ich etwas Galliges sagen will, dann sage ich, wir sind ein fantastisches Material für Sonntagsreden. Jeder kann sich mit schönen Worten über das Übersetzen schmücken. Aber wenn es ans Zahlen geht, sind die Taschen zugenäht.
Womit verdienen Sie das meiste Geld?
Mit Theatertantiemen aus Theaterübersetzungen. Damit finanziere ich mir die Belletristik, wenn man so will.
Und da profitieren Sie wahrscheinlich davon, dass Sie zum einen Stücke übersetzt haben, wie die von Jasmina Reza, die sehr häufig gespielt werden, aber ja auch die ganzen norwegischen Klassiker Ibsen.
Ja, das spielt eine sehr große Rolle dabei. Also wenn das nicht wäre, als die Theater 2020 zugemacht haben und ich wieder und wie so viele wie die meisten in unserer Zunft Seiten kloppen musste und dass die einzigen Einkünfte waren, das war eine andere Situation, absolut.
Wir schauen eigentlich jetzt
mit was Schönem aufhören, oder?
Ich wollte sagen, wir wollen jetzt noch was Schönes sagen. Ja. Worauf freuen Sie sich am meisten auf der Buchmesse? Die geht ja nun am Mittwoch los.
Ja, ich freue mich auf Begegnungen mit dem Publikum. Dafür ist Leipzig ja berühmt. Und auch die Lesungen dort auf dem Messegelände sind sehr, sehr hautnah mit dem Publikum. Man sitzt einander direkt gegenüber. Es ist eine fantastische Gelegenheit, um Literatur zu vermitteln. Ich werde fast die erste Lesung aus dem neuen Vesos Frühlingsnacht bei Gogols erschienen haben. Außerdem wurde ich bestellt zur Eröffnung des norwegischen Standes, weil Frau Kronprinzessin Mette-Marit mit mir einige Sätze zu wechseln wünscht.
Hinrich Schmidt-Henkel, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich sehr.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und wir werden natürlich auch im Laufe der Woche von der Buchmesse in Leipzig berichten.